Wow, war das ein Stimmungsdämpfer für die deutsche Nationalmannschaft. Und damit herzlich willkommen zur WM-Kabine, dem Sport1-Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft. Mein Name ist Manni Sedelbauer, mir gegenüber sitzt wie immer in den letzten Wochen Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Stefan, erstmal Servus am späten Abend, Ortszeit in New York, New Jersey.
Ja, Manhattan. Hallo Manni. Bei uns ist es jetzt gerade 23 Uhr, in Deutschland ist es 5 Uhr.
So ist es.
Alle schlafen, alle haben sich in den Schlaf geweint vermutlich.
Ja, wahrscheinlich.
Weil zu Freudentränen hat die Leistung der deutschen Mannschaft gegen Ecuador keinen Anlass gegeben.
So ist es. Bevor wir aber über die Baustellen reden, die Bundestrainer Julian Nagelsmann, die komplette Fußballnationalmannschaft jetzt haben, sprechen, bist du uns aber noch was schuldig? Eine kleine Gesangseinlage.
Ja, ich werde am Ende dieser Sendung, werde ich vielleicht etwas singen.
Müssen wir dich davor erst ein bisschen aufheitern jetzt, oder was?
Ja, ich wäre schon mal, also es würde mich schon aufheitern, wenn wir jetzt anständig die ganze Sache da heute besprechen. Ich werde auch versuchen, nicht ganz so polemisch und aggressiv vorzugehen wie in der vergangenen Folge. Da war ich ja richtig on fire. Heute wird das alles ein bisschen gediegener und sachlich, obwohl man bei der Leistung teilweise auch unsachlich werden kann.
Das auf jeden Fall. Erstmal noch ein ganz kleines Kompliment. Ein schönes Hotelzimmer hast du auf jeden Fall. Wir hatten nämlich gerade ein bisschen Probleme, unser Studio hier einzurichten, wenn man davon sprechen kann. Und da wir uns im Hotel, in dem wir gelandet sind in New York, auf öffentlichem Grund bewegen, haben die gesagt, ihr könnt hier nicht aufnehmen, ihr müsst schön auf unser Zimmer. Und jeder, der mal in New York war und diese Zimmerpreise kennt, weiß, es hat nicht für eine Suite für uns gereicht. Und deshalb sitzen wir in so einem kleinen Kämmerchen hier. Aber es ist gemütlich.
Ja, und du hast mir schon verraten, dass deins größer ist.
Minimal. Ich glaube, die Aufteilung ist nur besser. Von der Quadratmeteranzahl, glaube ich, ist es relativ ähnlich.
Naja. Gut, wir sind ja auch nur kurz zum Schlafen hier und jetzt offenkundig auch zum Arbeiten. Also verzeiht es uns bitte, wenn vielleicht der Sound nicht ganz so gut ist, aber da haben wir ja unsere Zauberer an den Turntables, die den Ton
so nämlich
da optimieren und auch die Highlight-Clips, die ihr dann bei Social Media und auf sport1.de findet, die werden ein bisschen ungewöhnliches Setting haben. Also bei Manni im Hintergrund dürfte man eine Lampe vom Bett finden und vielleicht den Anschnitt von zwei Kissen.
Ja, und bei Stefan im Hintergrund ist unser Taktik-Bildschirm, auf dem wir davor alles genauestens unter die Lupe genommen haben. Aber nein, ich würde sagen, verplempern wir gar nicht viel Zeit, auch mit Blick auf die Uhr. Lass uns mal direkt reinstarten, emotional. Das war schon ein harter Rückschlag, oder? Der so ja eigentlich nicht zu erwarten war.
Ja, es war einfach eine von vorne bis hinten nicht gute Leistung mit Leuten, die sich gerade noch wacker gehalten haben, wie zum Beispiel Leroy Sané. An dem habe ich heute nichts herumzukritisieren, außer dass er, glaube ich, in der 76. Minute ein Tor hätte machen müssen. Aber der war fleißig, hat auch getroffen nach sehr kurzer Zeit, nach, keine Ahnung, was, wie viele Sekunden, zweite Minute war es. Und also der war so, ja, auf Normalniveau, aber alle anderen, und ich weiß nicht, ob du jetzt schon ein Beispiel von mir hören willst, aber zum Beispiel Alexander Pavlovic, der hat mir riesengroße Sorgen gemacht und dementsprechend war es richtig und wichtig, dass der Bundestrainer ihn in der Halbzeit rausgenommen hat.
Ja, ich glaube, es wird schwer. Wir versuchen es trotzdem, auf viele Baustellen einzugehen, die der Bundestrainer jetzt hat. Trotzdem vielleicht die Frage vorweg, ohne dass wir jetzt auf einzelne Spieler eingehen. Die Art und Weise, wie die deutsche Mannschaft hier in New Jersey aufgetreten ist gegen sehr bissige Ecuadorianer, haben schon Grund zur Sorge bereitet, oder?
Ja, also mir hat ein ecuadorianischer Kollege gestern gesagt, dass die ganze Nation euphorisiert ist, und zwar aus einer Wut heraus, weil die haben ja zwei Spiele quasi in den Sand gesetzt, gegen die Elfenbeinküste verloren, gegen Curaçao unentschieden. Also bei denen ging's um alles, und man hat auch gemerkt, im Stadion bei den Leuten ging's um alles. Und diese euphorisierte gelbe Welle in East Rutherford traf halt auf elf Männer in blauen Schlafanzügen. So haben sie dann.
Weiße Schlafanzüge.
Auswärtstrikot hatten sie.
Ach so, klar. Ich dachte auf der Tribüne, aber ja.
Nee, also das, also es war einfach ein Unterschied im Wachheitsgrad, habe ich den Eindruck. Und was aber auch schon wie gegen die Elfenbeinküste war, wenn es körperlich robuster wurde, wenn da ist immer ein böses Wort, aber die Fußballer sprechen selbst davon, wenn Männerfußball gespielt wurde, dann war plötzlich, dann war nicht viel zu sehen von der deutschen Mannschaft.
Ja, gegen die Elfenbeinküste konnte man ja schon so eine kleine Vorahnung bekommen, wie es für die deutsche Mannschaft ist, gegen genau solche Gegner eben, die körperlich dagegenhalten, die giftig agieren. Aber die deutsche Nationalmannschaft war ja eigentlich gewarnt, war eigentlich darauf eingestellt. Und trotzdem, und das ist ja eigentlich das Bedenkliche, sagen sowohl ein Dennis Undorf, sagen sowohl der Kapitän der Nationalmannschaft danach, die anderen wollten den Sieg mehr. Und jetzt mal hin oder her, dass du Gruppenerster bist, dass du schon vorzeitig qualifiziert warst fürs 16-Finale, wolltest du ja schon unbedingt diesen Rückenwind mitnehmen in diese K.O.-Phase. Und jetzt hast du einen ziemlichen Stimmungsdämpfer erhalten. Und das hat man auch. Ich war noch bei der Busabfahrt sozusagen vor Ort und habe gesehen, wie die alle mit gesenkten Köpfen da in den Bus gestiegen sind, weil sie, glaube ich, schon auch wissen, naja, hier sind wir ganz schön an unsere Grenzen gekommen heute Abend.
Ja, die Maßgabe war ja, dadurch, dass der Bundestrainer nur die Wechsel vorgenommen hat, die notwendig waren, war die Vorgabe ja eindeutig. Hallo, wir spielen hier heute ganz normalen Fußball, wir wollen im Flow bleiben. Und im Flow sind sie nicht geblieben, sondern jetzt haben sie richtig den Stecker gezogen bekommen. Ich gehe auch davon aus, dass in Deutschland jetzt gerade nicht beste Stimmung ist. Und sowas... Also es gab natürlich immer bei Turnieren, auch wenn Deutschland später Weltmeister geworden ist, gab es immer mal schlechtere Spiele. Aber das war irgendwie so für mich der falsche Zeitpunkt. Wobei man diskutieren muss, gibt es für Niederlagen überhaupt einen guten Zeitpunkt. Aber diesmal war es schon besonders schlecht. Und die Analyse von Dennis Undorf und von Joshua Kimmich, du hast die angesprochen, hat der Bundestrainer ja als Quatsch bezeichnet, als er vom Kollegen Kerner bei Magenta TV in die Richtung angesprochen wurde.
Was stimmt denn jetzt?
Sagst du mir?
Also ich finde, Ecuador war deutlich griffiger. Gerade im Mittelfeld hat man das gemerkt. Haben sich da wirklich in jeden Zweikampf rein geworfen, waren oft Sieger bei den zweiten Bällen. Und ich finde schon auch ein Stück weit, dass das dann auch mit der Mentalität zusammenhängt, dass du dann eben nicht in jedem Duell vielleicht bei 100% warst. Ich glaube, das kannst du durch diese Ausgangssituation auch nachvollziehen ein Stück weit, aber genau das wollte man ja vermeiden, weil sich die Mannschaft weiterhin noch finden muss, einspielen will, Rhythmus gewinnen will, und das ist halt heute einfach dermaßen in die Hose gegangen.
Ja, die Unterschiedlichkeit der Bewertung fiel mir auf, fällt uns allen auf. Also der Kapitän und der Topscorer sagen, die anderen wollten den Sieg mehr, und der Bundestrainer sagt, das ist Quatsch. Also da müssen sich alle Beteiligten jetzt in Winston-Salem dann auch nochmal einig werden.
Aber wie läuft das denn normalerweise? Also die kommen ja jetzt nicht, wenn sie bei uns in der Mixzone ist, sind komplett emotionalisiert vom Spielfeld, sondern man trifft sich ja normalerweise in der Kabine, dann werden gewisse Sachen angesprochen, und dann muss das doch auch Thema sein. Und dann ist es doch umso verwunderlicher, dass sie zu zwei komplett verschiedenen Analysen kommen.
Ja, manches findet ja direkt nach den Spielen statt.
Dennis Undorf war, glaube ich, direkt danach.
Genau, in der Superflash und in der Flashzone und bei uns dann in der Mixzone. Also es gibt ja diese verschiedenen Abstufungen, und so viel Austausch ist da oftmals gar nicht. Also die Trainer sehen dann spätestens im Bus dann teilweise ihre Spieler wieder, weil die Trainer natürlich die größte Tour vor sich haben. Beim Thema Willen, Siegeswillen, Mentalität. Da muss ich immer dran denken, es gab im Privatfernsehen früher immer so einen Werbespruch: Wer will es mehr?
Das ist dein Lieblingsspruch.
Einer meiner Lieblingssprüche. Gibt ja immer diese knackigen Sprüche so.
Jetzt entscheidet es sich zwischen den Ohren.
Wer will es mehr? Jetzt brauchen wir Männer aus Schrot und Korn. Auf diesem Niveau entscheiden die Details.
Wir haben dich verstanden, ja.
Jetzt entscheiden Millimeter über Sieg und Niederlage.
Herrlich.
Und also dieser Satz, wer will es mehr, der kommt meistens so im Abstiegskampf vor, und da weiß ich, dass viele Leute aus dem Business sagen, meine Güte, so ein Schmarrn, jeder will doch gewinnen. Ja, ja, aber offenkundig haben heute zwei Führungsspieler in meinen Augen, auch wenn Dennis Undorf kein Startelfspieler ist, die Diagnose gestellt, okay, wir wollten es eben nicht so sehr. Und das kann man, da kann man jetzt heute nachsichtig sein, weil es eben schon der Gruppensieg stand eben schon fest. Aber sowas darf sich halt nicht manifestieren. Und wenn man keine Lust hat auf Weltmeisterschaft, dann braucht man gar nicht hierher kommen.
Ich bin ja so ein bisschen ein gebrandmarktes Kind, und ich glaube, ich würde mal sagen, so die Hälfte unserer Hörerschaft wahrscheinlich auch. Weil dieses Thema mit Der andere will es ein bisschen mehr, der ist ein bisschen galliger, der ist ein bisschen bissiger. Mentalitätsdebatte, da zucken, glaube ich, gerade so die schwarz-gelbe Hälfte auf jeden Fall zusammen. Und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen heute daran erinnert, auch so in der Analyse nach dem Spiel und so. Und das ist ein Thema, was Borussia Dortmund die letzten Jahre immer begleitet hat. Und ich habe da tatsächlich heute schon so ein paar Parallelen gesehen, ohne dass ich jetzt da den Teufel an die Wand malen will. Und ich glaube, wir müssen das, glaube ich, so in der Gesamtheit vielleicht auch an der Stelle gar nicht weiter tun, weil du, wie du schon gesagt hast, die Nationalmannschaft, die war vorzeitig als Gruppenerster qualifiziert. Das muss man ihnen vielleicht nachsehen. Jetzt zeigt sich's aber dann vor allem dann auch im nächsten Spiel, im 16. Finale, am Montag. Jetzt bleiben wir noch bei den Sprichwörtern, aus welchem Holz diese Mannschaft dann tatsächlich geschnitzt ist. Nein, aber ernsthaft. Also ich glaube,
ja, aber weil du gerade sagst Mentalität, also dieses Mentalitätsproblem sollten ja die Bayern-Spieler eigentlich nicht haben. Die sind ja,
genau,
die sind ja seit Jahrzehnten drauf.
Deshalb kann es vielleicht Joshua Kimmich auch gut beurteilen, wenn das einmal abgeht.
Sein. Maxi Bayer hat mir zum Beispiel heute sehr gefallen. Der hatte nämlich spürbar Lust auf Fußball. Ja. Der ist reingekommen, glaube ich, hat es schon als Chance gesehen, zu zeigen, wenn ich hier drin bin, dann gibt's Rambazamba, und so stelle ich mir das vor.
Ja.
Und andere sind da eben nicht so gewesen.
Ja. Lass uns mal ein bisschen ins Spiel gehen. Wir schieben jetzt mal, wenn man es gut meinen will mit der deutschen Nationalmannschaft, diese Mentalität oder vielleicht die Galligkeit, die gefehlt hat, auf die Ausgangssituation und bemängeln aber es trotzdem, was heute die Mannschaft auf dem Platz abgeliefert hat. Gehen wir mal rein ins Spiel. Zweite Spielminute, du hast es schon ein bisschen angesprochen, es gab einen Einwurf, dann kam der Ball von David Raum müsste es gewesen sein, der den Ball eingeworfen hat auf Alex Pavlovic. Der hat dann den Ball eigentlich gut behauptet, zumindest mit der Brust, erster Kontakt gut angenommen. Dann war das Bein schon sehr, sehr hoch, dann gab es die Ablage auf Florian Wirtz und dann schiebt den Leroy Sané sehr, sehr gut, sehr überlegt mit dem linken Bein, mit dem linken Fuß ein. Müssen wir überhaupt darüber sprechen, dass es ein Foulspiel war?
Ja, also auf der Pressetribüne in dieser Pressbox, die es da gibt in East Rutherford, da war uns allen klar, okay, das muss die Schiedsrichterin eigentlich abpfeifen. Ich habe mir es dann angeschaut und dachte, ja, okay, das Bein ist schon sehr hoch, aber er ist ja zuerst da und der andere rennt da so ein bisschen in das Bein rein. Aber da oben hat das Bein natürlich nichts zu suchen. Respekt vor Alex Pavlovic, dass er so hochkommt. Also da hätten sich...
Ohne Adduktorenprobleme.
Genau, da hätten sich andere Leute, außer Harry Kane vielleicht, sehr, sehr wehgetan. Aber das musst du pfeifen eigentlich. Und du hast ja auch noch den Videoassistenten. Also
das wundert mich halt wirklich. Ja, das wurde ja gecheckt.
Ja, und da gab es ja diese Diskussion mit dem verletzten Spieler von Ecuador, mit neuen Ecuadorianern außenrum, Joshua Kimmich als Kapitän dazwischen, ja, die Schiedsrichterin. Und plötzlich rennt Joshua Kimmich aus dieser Traube weg und ballt die Faust und rennt zu den deutschen Spielern, weil er da offenbar dann mitbekommen hat oder gesagt bekommen hat, dass das Tor zählt. Aber auch alle Schiedsrichter-Experten, die haben davon gesprochen, nee, also ja, das geht nicht. Aber Glück gehabt, aber das war halt dann schon so die letzte gute Aktion von Alex Pavlovic.
Ja, eine gab es tatsächlich noch. Ich glaube, so nach einer knappen halben Stunde, da hat er...
ich dachte, in der Halbzeitpause, als er in der Kabine geblieben ist.
Oh, das ist gemein. Hat er einmal Jamal Musiala noch ganz gut im Umschaltspiel eingesetzt. Bevor wir über Alex Pavlovic sprechen, lass uns mal auf den Ausgleich gucken, der Ecuadorianer. Ungewohnter Fehler von Felix Metscher. Dann geht's schnell, dann kommt der Abschluss. Gut getroffener Ball. Müssen wir über Manuel Neuer sprechen? Im ersten Moment dachte ich, ja, je öfter ich sehe, desto weniger glaube ich, dass er den halten muss zumindest. Wie siehst du es?
Halten müssen nicht, aber ich habe schon Spiele gesehen, da hat Manuel Neuer solche Bälle gehalten.
Ja.
Ich antworte jetzt mal salomonisch.
Ja, das.
Also es ist kein Torwartfehler, da schlägt jetzt morgen keiner die Zeitung auf und sagt, dass es ein Torwartfehler war, aber... Ja. Man ist halt von ihm auch andere Dinge gewohnt.
Ja. Und eigentlich war es ja komisch, weil ich meine, besser kannst du in dem Spiel nicht starten, auch wenn es vielleicht nicht hätte zählen dürfen, dieser Führungstreffer. Und dann hattest du aber, finde ich, je länger das Spiel gedauert hat, desto verdienter war dann A, der Ausgleich und dann sogar auch die Führung für Ecuador.
Ja, ich fand, in der ersten Halbzeit war es auf Augenhöhe. Ich habe mir dann auch mal den Wert angeschaut, der mich eigentlich relativ selten interessiert. Aber das
Tore?
der XG-Wert, ui, der Lieblingswert von Thomas Tuchel.
Ja, das hast du mir doch auf dem Bildschirm davor noch gezeigt, ja, hinter dir.
Genau.
Ja.
Also XG-Wert war 0,04 von Ecuador, mhm, zur Halbzeitpause. Das heißt, Manuel Neuer hatte nicht ganz so viel zu tun, beziehungsweise alles, was da auf sein Tor kam, war relativ ungefährlich. Und da gehe ich mit der Analyse von Joshua Kimmich mit. Bis zur Halbzeitpause war es okay. Die Ecuadorianer haben gut dagegen gehalten, aber es war jetzt nicht so, dass es da lichterloh gebrannt hat. Allerdings, es gab ein paar Fehlpässe von Antonio Rüdiger, der sich am Anfang überhaupt nicht gut verstanden hat, mit David Raum, Felix Metscher, Alex Pavlovic. Also das waren jetzt keine Passmaschinen diesmal. Und als dann die Führung fiel für die Ecuadorianer, war das zu dem Zeitpunkt dann absolut verdient.
Ja, und dann hast du schon über einen Moment gesprochen, über die Halbzeitpause, in der dann Alex Pavlovic verdientermaßen draußen geblieben ist. Vielleicht mal die ganz plumpe Frage, was war denn da los in der ersten Halbzeit? Also er hat ja schon schwer ins Turnier gefunden. Das haben wir in den ersten zwei Spielen schon bemerkt. Ich glaube, du hattest in der Woche auch einen Text geschrieben, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob Sorgenkind das richtige Wort war, aber so ein bisschen ja, Problemstelle auch, im deutschen Team.
Wir haben nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste drüber gesprochen im Podcast, ja, dass er erstaunlicherweise Probleme hatte, wenn es physisch intensiver wird.
Ja.
Und das hat sich fortgesetzt. Und da hatte er halt, du hast es heute ganz richtig gesagt, die sind im Mittelfeld aufgefressen worden von den Ecuadorianern. Und da muss man leider Alexander Pavlovic, so weit oder so sehr ich ihn auch schätze, es war heute gar nichts. War heute gar nichts. Und dass ihn Julian Nagelsmann da ausgewechselt hat, war vollkommen gerechtfertigt und war ein deutliches Zeichen. Aber später auf der Pressekonferenz hat ja Julian Nagelsmann nochmal drüber gesprochen, weil ja jetzt nicht nur bei uns Medien, sondern auch bei vielen Fans die Idee aufkommt, man könnte ja jemand anders auf die Sechs stellen.
Ja, ich glaube, der Moment oder die Reaktion, die haben wir aus den letzten Monaten und Jahren, tragen wir jetzt einfach schon reflexartig in uns, dass wenn es nicht läuft im defensiven Mittelfeld, dass wir dann sofort nach Joshua Kimmich verlangen. Und ich glaube, viele da draußen von euch vielleicht sogar auch. Wir halten nochmal fest, also Alex Pavlovic, schwaches Spiel gemacht. Er hat viele Zweikämpfe verloren, unfassbar viele Fehlpässe auch gespielt. Also das war wirklich zum Haare raufen.
Und es war in absoluten Zahlen, waren es gar nicht so viele Fehlpässe, als ich nachgeschaut habe.
Aber die, total Harakiri.
Aber die Fehlpässe, die er gespielt, ja, hat, die waren halt so hanebüchen, ja, dass die, ja, in die Bücher dieses Spiels eingehen und die halt dann wirklich hängen bleiben. Und so, ja, hat es der Bundestrainer auch gesehen.
Ja.
Würdest du denn Joshua Kimmich jetzt auf die Sechs stellen?
Das ist halt, also jetzt heute nach diesem Spiel, heute Abend, wo wir hier sitzen, würde ich sagen ja, weil du damit auch zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen kannst. Du sorgst, glaube ich, schon mit einem Joshua Kimmich auf der Sechs, die er auch in München herausragend gespielt hat, in dieser Saison für deutlich mehr Stabilität. Ich glaube auch, dass mit Felix Metscher sehr, sehr gut passen würde. Einfach der ein bisschen offensiver ist, der so eine gewisse Dynamik hat. Auch heute nicht seinen besten Tag tatsächlich erwischt, obwohl er ja überragend war in den ersten beiden Spielen. Das würde, glaube ich, sehr, sehr gut passen und könnte für Stabilität, die deutsche Mannschaft gerade im Zentrum bei dieser Weltmeisterschaft ja noch überhaupt nicht gefunden hat, schon deutlich helfen. Und auf der anderen Seite würde man, glaube ich, auch Joshua Kimmich einen Gefallen tun, wenn er im Zentrum waren darf.
Du meinst das Tempodefizit des Joshua Kimmich eindeutig. Das ist
Wahnsinn.
Was heißt Wahnsinn? Es ist halt vorhersehbar gewesen, dass Joshua Kimmich kein Sprinter ist. Wir haben es gegen die Elfenbeinküste, gegen Diomandé gesehen. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Wenn du den Kimmich auf die Sechs stellst, dann hat er da seine meines Erachtens schon immer beste Position inne, kann da für Stabilität sorgen und gleichzeitig kann man dann rechts hinten einen schnellen Mann hinstellen. Die Tatsache, naja, das sah heute schon so ein bisschen nach Experiment aus, als Joshua Kimmich dann ausgewechselt wurde für Malik Chow. Vielleicht kann der da rechts spielen.
Ja.
Vielleicht wird auch Nini Brown fit und sagt, ich mache euch den Rechtsverteidiger.
Und David Raum dann auf links.
Ja, aber David Raum war ja heute auch nicht so, dass man, also der saß ja teilweise im Karussell.
Ja, schöne Bezeichnung. Aber so war es auch, hat sich das ein oder andere Mal ein bisschen schwindelig spielen lassen. Bei Joshua Kimmich ist es heute gar nicht so krass aufgefallen, diese Tempodefizite, weil gefühlt Leroy Sané in der Fünferkette den rechten Verteidiger gespielt hat.
Ja, das ist doch dieser Fleiß, den der Bundestrainer.
Ja, der war so oft auf Höhe mit David Raum. Der war ab und an auch mal als letzter Mann. Ich glaube, das ist so eine Position, die ihm gar nicht so viel Spaß macht. Aber es war offenbar die klare Ansage des Bundestrainers, damit man eben genauso Situationen wie gegen die Elfenbeinküste vermeidet.
Ja, also ich habe heute nichts zu kritisieren an Leroy Sané, außer eben diese Großchance, die er da vergeben hat, wo er von Dennis Undav in gute Position gebracht wurde. Darum müssen wir drüber reden, aber der Mann hat getroffen, war fleißig. Also da Leroy Sané ist heute bei mir außerhalb jeder Kritik.
Ja. Aber was hältst du denn jetzt von Alex Pavlovic? Der Bundestrainer hat gesagt, auf die Frage nach der Umstellung mit Joshua Kimmich hat ja selbst gesagt, na, ich spiele da, wo mich der Bundestrainer aufstellt. Ganz diplomatisch. Hat er übrigens aber auch mal anders formuliert. Ne? Er hat das auch mal ganz klar ausgeschlossen, dass er wieder auf die Sechs zurückkehrt. Also ich will da jetzt gar nicht zu viel draus machen, aber wie gesagt, es klang schon mal anders. Ich glaube, Joshua Kimmich hat auch gemerkt, dass da ein bisschen was fehlt im Zentrum. Und der Bundestrainer hat dann auf die Frage oder auf die Nachfrage nach Kimmichs Positionsveränderung gesagt, naja, was mache ich denn dann mit dem Pavlo? Also er hält schon große Stücke auf ihn und sieht ihn tatsächlich auch. Und das fand ich ein bisschen überraschend. Er hat gesagt, Pavlo und Felix passen sehr gut und das gefällt ihm auch sehr gut, was die spielen.
Er will auf keinen von beiden verzichten, hat er auch gesagt. Also die Sache mit Joshua Kimmich auf der Sechs- oder auf der Rechtsverteidigerposition ist ja eine unendliche Geschichte. Also wir haben ihn rechts erlebt, wir haben ihn in der Mitte erlebt. Ich kann mich erinnern, bei der Nations League in Mailand sage ich zu Nagelsmann, bleibt ja Joshua Kimmich jetzt auf rechts oder gibt es da eine Option, dass er in die Mitte wieder geht? Dann war der Bundestrainer ein bisschen missmutig und hat dann gesagt, haben Sie mein Interview nicht gelesen, der bleibt auf rechts. Ein paar Wochen später war dann Joshua Kimmich wieder in der Mitte. Jetzt ist er wieder auf rechts, weil eben die Alternativen auf der Rechtsverteidigerposition fehlen. Ich glaube nicht, dass der Bundestrainer sich das Thema nochmal während der Weltmeisterschaft jetzt aufmacht und seine Aussagen gehen ja in die Richtung. Aber das Argument, das du gebracht hast mit dieser doppelten Problemlösung, das kommt bei mir durchaus an.
Ja. Aber musst du nicht jetzt umstellen, wenn es in die K.O.-Spiele ein bisschen geht? Also ich meine, jetzt darfst du dir so ein Spiel nicht mehr erlauben.
Ja, jetzt ja klar, K.O.-Phase, da kannst du dir so ein Spiel nicht mehr erlauben. Ich glaube aber, dass der Nagelsmann wird da jetzt nicht rumbasteln. Glaube ich nicht. Also der wird jetzt versuchen, die Mannschaft wieder auf die Stärken zu bringen, die er jetzt erarbeitet hat. Ich glaube auch nicht, dass da große Pläne B entstanden sind. Die Auswechslung heute von Joshua Kimmich, die war ja eingeplant, ja, hat er ja gesagt, weil es darum geht, anderen Leuten auch mal Zeit zu geben, Spielzeit, Einsatzzeit zu geben. Heißt für mich im Umkehrschluss, okay, da ging es jetzt wirklich nur um ein kleines Geschenk an Malik Chow und nicht um irgendwie etwas auszuprobieren, was vielleicht in Zukunft funktionieren könnte. Ja.
Darf ich dich was fragen? Also ich mache sowieso.
Darfst mich immer alles
fragen. Und dafür
fragen.
Sind wir auch da. Ich habe heute mit einem Bayern-Kollegen von dir auch über Alex Pavlovic gesprochen. Ich nenne jetzt nicht den Namen, sonst kommen noch in Schwierigkeiten. Und er meinte sowas wie Alex Pavlovic, weil ich gesagt habe, der ist doch in München gut. Der spielt doch da regelmäßig, hat auch eine ordentliche Saison gespielt, hat eine tolle Entwicklung genommen mit 22 Jahren. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass du aus der Jugend der Bayern dann auch in die A-Mannschaft kommst und so weiter. Und er hat gesagt, naja, in München ist es natürlich schon leicht mit Spielern wie Joshua Kimmich neben dir, mit einem Olise, mit Luis Diaz, dass du da glänzen kannst, ist deutlich leichter als in so Spielen wie in der Nationalmannschaft. Würdest du da mitgehen oder sagst du, nee, das ist schon ein sehr, sehr guter auch für die großen Kaliber?
Also Alex Pavlovic ist ein guter und ein richtiger Mann für die großen Spiele. Also das hat man in München auch gesehen, wenn es gegen Real Madrid ging, wenn es gegen, gerade am Anfang der Saison, hat man das ablesen können. Joshua Kimmich war immer gesetzt. Und Leon Goretzka und Pavlovic haben sich immer abgewechselt. Aber bei der Abwechslung war es dann immer so, die großen Spiele gegen Chelsea, gegen Paris in der Gruppenphase, in Dortmund, da hat dann immer Alex Pavlovic gespielt. Und das zeigt natürlich, dass Vincent Kompany großes Vertrauen in ihn hat. Und da würde ich schon sagen, dass Alex Pavlovic auch für die große Nationalmannschaftsbühne befähigt ist, aber natürlich ist bei der Nationalmannschaft der Rucksack, den er mittragen muss, die Verantwortung, die er tragen muss, schon ein bisschen größer als bei den Bayern, ja, weil die Qualität in der Nationalmannschaft nicht so gleich verteilt ist wie bei den Bayern. Und okay, deswegen muss er in der DFB-Elf ein bisschen mehr rudern, ja.
Dann halten wir fest, Alex Pavlovic waren bislang nur die Gegner ein bisschen zu klein. Aber sollten die Gegner besser werden, dann wird er auch eine Schippe drauflegen können.
Genau, und im Finale wird er uns alle Lügen strafen und schießt dann zwei Tore.
Er darf ja dann noch mal ins MetLife Stadium.
Es war nicht sein letzter Auftritt im MetLife Stadium. Ja. Das ja aktuell New York New Jersey Stadium heißt.
So ist es.
Keine Sponsorennamen.
Wenn wir schon beim Stadion sind, vielleicht kurzer Exkurs, 82.500 Leute passen da rein. 55.000 Ecuadorianer, wie hast du selbst in der Pressebox die Stimmung wahrgenommen, vielleicht auch vorm Spiel, nach dem Spiel?
Wie lange warst du eigentlich draußen auf der Tribüne?
Eine Halbzeit lang. Leider nur die erste Halbzeit. Und da war es unfassbar.
Ja.
Wir haben das Tor gemacht, da haben Kinder, Mütter, Väter, die haben geweint, als dieser Ausgleich gefallen ist. Also das war wirklich pure Freude und ich hatte da wirklich Gänsehaut. Also ohne Scheiß. Das war ein richtig geiles Erlebnis, wenn du in diese Gesichter geguckt hast. Und jetzt ist ja Ecuador jetzt auch, keine Ahnung, nicht Haiti oder Kap Verde, die da jedes Tor jubeln, sondern die können ja auch was mit den Einzelkönnern, die sie da haben. Also das ist schon
eine gute Truppe. Die haben ja auch 2 Jahre lang haben die nichts verloren gehabt.
Ja, eben. Und also trotzdem haben die sich so unfassbar gefreut, haben miteinander gesungen. Und das sind dann schon die Momente, für die es sich auch lohnt, so eine WM zu spielen und da dabei zu sein.
Ja, also das muss ich auch sagen. Ich war ja vor dem Spiel mal kurz auf der Tribüne, bevor ich dann in die geschlossene Pressebox musste, in die klimatisierte mit der großen Fensterscheibe. Also im Stadion, tolle Atmosphäre, auch diese Schüssel, die macht schon was her, aber ich habe es dir ja gesagt, rund ums Stadion, da sind mir ein paar romantische Zähne gezogen worden durch den modernen Fußball. Also diese Betonlandschaft, diese riesengroßen Parkplätze, dieser seltsam organisierte Einlass, die Bierpreise von 16, 17 Dollar und
das
so weiter.
Überall so, ne?
Ja, gut, das ist halt bei dieser Weltmeisterschaft allgemein so.
Ja.
Aber ich glaube, viele da draußen würden mir recht geben, wenn sie sagen, Westfalenstadion, Signal Iduna Park, das ist halt Fußball, wo die Leute dann mit dem öffentlichen Nahverkehr kommen und sich auch ihres Lebens freuen und sich das Bier noch einigermaßen leisten können. Aber heute diese Betonwüste, ich habe noch nie so viel Beton.
Ja.
Doch, einmal habe ich so viel Beton gesehen auf einem Haufen. Gestern bei der Pressekonferenz, als ich schon mal draußen am Stadion war.
Ach so, ich dachte, jetzt, du sprichst gleich vom Völkmanning.
Nee, gut, da ist auch viel Beton, das stimmt schon. Aber das ist Mond.
War sehr lustig. Wir sind heute nämlich sehr früh schon ans Stadion gefahren.
Richtig.
Und mein Plan war eigentlich, wir fahren da jetzt hin, schalten von dort um 12 Uhr und dann haben wir 4 Stunden Zeit noch bis zum Anpfiff und dann gehen wir da irgendwo schön was essen, weil ich hatte natürlich auch Hunger.
Eine Bratwurst.
Genau, irgendwas, völlig egal, gehen noch in irgendein Café und
was habe ich dir gesagt?
Und Stefan hat dann nur gelacht, als ich ihm das erzählt habe. Da saßen wir aber schon im Medienshuttle zum Stadion und dann sind wir dort angekommen und ich habe nur diese weiten Betonflächen gesehen und wusste da schon, da wird's irgendwas im Stadion herhalten müssen.
Die nächste Currywurst war weit weg.
Ja.
Aber wir hätten in die Skihalle gehen können, die da aufgebaut wurde. Das weiß nicht, da war heute, glaube ich, nichts los.
Aber da ist ganz normal Skibetrieb dann, oder?
Ja, dieses rote
ich hab's
Ding
gesehen,
mit der Bierwerbung auf der Seite. Ist eine Skihalle, ja.
Das ist Wahnsinn. Du
kannst ganzjährig Skifahren
und Snowboard. Eine Abfahrt.
Ja, ich denke mir bei solchen Umweltsünden dann immer, also ich leck zu Hause meine Joghurtbecher die Deckel ab und trenne den Müll und hier werden Skihallen gebaut.
Ja. Vielleicht ist Bastian Schweinsteiger dann danach noch rüber. Er ist ja passionierter Skifahrer.
Hat sich da mit Felix Neureuther getroffen.
Das ist ja eher so ein kleines Hügelchen, ne? Da werden die beiden keinen Spaß haben. Machen wir weiter. Gehen wir in die zweite Halbzeit. Und du hast gesagt, er wird keine Änderung vornehmen, der Bundestrainer auf der 6er-Position. Es gab jetzt nach dem Spiel auch so ein paar Diskussionen auch unter uns.
Eine Sache noch, dieses Zitat, als Julian Nagelsmann darauf angesprochen worden ist mit Kimmich auf die 6, da hat er ja dann auch gesagt, und Pavlo soll dann auf die Bank oder was?
Mhm.
Oder auch das Interview da bei Kerner, wo es um die Frage eben ging, zu wenig Wille. Es ist doch jetzt, oder hört doch jetzt mal auf mit eurem Quatsch. Also der Bundestrainer war heute schon wieder ein bisschen pieksig.
Dünnhäutig.
Ja, klug, wenn man verliert, ist natürlich immer so, aber war schon wieder auffällig.
Ja.
Ich hatte dich unterbrochen, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen.
Ja, aber das ist gut, dass du es gesagt hast. Ein pieksiger Bundestrainer, der einfach im nächsten Spiel wieder unbedingt gewinnen will. Ist ja auch nicht verkehrt und gehört sich auch so. Und dass er so ein bisschen, ja, Feuer unterm Hinter hat und das gerne dann auch mal verbal zeigt, ist ja auch vollkommen okay. So, ich war stehen geblieben bei Veränderungen, die der Bundestrainer nicht vornehmen wird. Da waren wir auf der Sechserposition, da gebe ich dir vollkommen recht. Und im Kollegenkreis war dann nach dem Spiel auch noch ein Spieler, kein Feldspieler, großes Thema, nämlich Manuel Neuer. Und da gab es dann auch schon wieder so ein paar, die gesagt haben oder auch unter den Fans, die gesagt haben, ja, wieso stellst du da jetzt nicht den Olli Baumann bei so einem Spiel rein und vielleicht hätte der den zweiten Ball gehalten. Wir sind uns sicher, es wird keine Veränderung im deutschen Tor geben. Trotzdem müssen wir über Manuel Neuer sprechen und da fangen wir an mit dem zweiten Gegentor. Torwartfehler, ja oder nein? Deine Meinung erst.
Ja, also das ist auch kein reiner Torwartfehler, aber er hat natürlich so ein bisschen gewartet, dass der Ball so in seine Hände fliegt und der flog halt nicht in seine Hände und Jonathan Tah sah da nicht gut aus und David Raum in der Aktion davor, also da kamen viele Dinge zusammen. Sagen wir es mal so, ich würde jetzt mal sagen, unschuldig war Manuel Neuer nicht an der Sache. Er war da schon beteiligt und er war ein Faktor von vielen.
Muss er da nicht ein bisschen entschlossener rausgehen? Ich meine, der steht auf 2 Metern. Dann ist doch so ein Manuel Neuer, ich will jetzt auch nicht wieder den mit dem Manuel Neuer von vor 10, 15, 20 Jahren vergleichen, aber ist der da nicht mal mit der Faust voraus eingesprungen und hat den Ball irgendwie versucht, reflexartig zu klären?
Er hat heute gesagt, Bälle auf Brustwarzenhöhe, da kann er nicht rumpatschen, ja, weil sonst wird es ein Eigentor.
Ja, und jetzt stellen wir mal ganz kurz den Verlauf aus der Mixed Zone da. Ich bin jetzt mal der geschätzte Kollege von RTL und du bist Manuel Neuer. Okay. Herr Neuer, Sie sind ja ein sehr ehrlicher Mensch. Würden Sie den zweiten Gegentreffer auf Ihre Kappe nehmen?
Nee.
Ja, das war auch schon der Gesprächsverlauf.
Das war es dann schon, aber später hat dann Manuel Neuer sich sehr lang geäußert, ja, und gerechtfertigt. Und je länger so eine Gerechtfertigung dauert, desto mehr hat man eigentlich gemerkt, okay, es gibt vielleicht doch irgendwie Ansätze. Aber er hat es sehr wortreich erklärt, warum er nicht schuld ist, warum er das nicht auf seine Kappe nimmt. Der Kollege vom Kicker war dann so mutig und hat nochmal nachgefragt. Da war dann Manuel Neuer pieksig und hat gesagt, ja, waren Sie da noch nicht da? Soll ich das jetzt nochmal erklären, was ich gerade gesagt habe? Und für alle, die da draußen, ihr müsst euch das so vorstellen, es sind natürlich viele Dortmunder Reporter und viele Münchner Reporter bei der Nationalmannschaft dabei, weil die eben weil die Spieler aus den Vereinen eben die größten Blöcke bilden bei der Nationalmannschaft. Und wir Münchner Kollegen haben dann schon so ein bisschen gekichert, weil wir dachten, okay, Manuel Neuer fragt man nicht zweimal, ob er schuld ist, weil er wird keinen Fehler zugeben. Das gibt's einfach nicht. Mich hat er letzte Saison in Zypern mal relativ schwach angemacht, als ich nur mal gefragt habe, warum der Ball unhaltbar war. Es gibt's einfach nicht. Vielleicht ist es auch der Teil seines Erfolgsgeheimnisses, dass man einfach keine Fehler zugibt, dann hat man auch keine gemacht.
Ja, in der Allianz Arena bin ich da auch mal bei einem Interview nach dem Spiel auch ganz schön ins Schwimmen gekommen, weil er mir, glaube ich, 2, 3 Antworten in Folge auf meine Fragen hingeliefert hat, die nicht mehr als 3 Wörter hatte. Und ja, wenn du dann als Reporter dastehst, versuchst irgendwie ein Gespräch aufrechtzuerhalten, wo du von Anfang an weißt oder nach der ersten Frage weißt, dieses Gespräch wird in diesen 90 Sekunden, die wir da haben, einfach nicht stattfinden, ja, dann werden die 90 Sekunden auf einmal schon ganz schön lange.
Ja, wenn er bei der ersten Frage nicht antwortet, müsstest du eigentlich fragen, Herr Neuer, zweite Frage, sind Sie bereit, dass wir hier zumindest ein Gespräch simulieren?
Das notiere ich mir.
Können wir bitte die Simulation eines Gesprächs hier darstellen?
Ja, das notiere ich mir. Nee.
Also ja, also der Mann ist 40 Jahre alt, ist seit Jahren auf Topniveau unterwegs und das ist sein Markenkern, dass er einfach keine Fehler zugibt.
Ja, also ich halte fest, der Bundestrainer ist pieksig gewesen nach dem Spiel. Manuel Neuer war pieksig und für ihn ist es ja auch schon eine sehr komische Situation. Ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. Ich glaube, er hat bei dieser Weltmeisterschaft bislang 3 Bälle halten müssen und 4 Gegentore hat er kassiert. Thema Aura, über die so viel gesprochen wurde im Vorfeld. Welche Aura hat er denn aktuell? Ich meine, es war jetzt vielleicht nicht nur das zweite Gegentor, wo er in meinen Augen schon einen Anteil hat, in seinen Augen nicht, aber ist völlig egal. Es gab ja auch so 1, 2 weitere Situationen, wo er nicht den besten Eindruck gemacht hat.
Ja, Fakt ist, dass man mit Aura allein keine Bälle halten kann. Da muss dann schon vorher gut gearbeitet werden, auch in der gesamten Mannschaft. damit Manuel Neuer eben nicht zu viel aufs Tor bekommt, um dann seine beste Leistung zu zeigen. Joshua Kimmich hat gesagt, ich bin ganz froh, wenn er nicht gefordert ist, weil wir hatten ja bei den Bayern auch schon Spiele, da war Manuel Neuer ständig gefordert, seine neuen Paraden da in Madrid, da war er natürlich der große Held und das war ja auch so ein Spiel, wo der Bundestrainer dann sehr begeistert war von Manuel Neuer und das dazu geführt hat, dass wir jetzt Manuel Neuer wieder im Tor sehen. Aber ja.
Vielleicht braucht er auch das mal. So ein Spiel. Also wird ja vielleicht dann auch noch kommen im weiteren Turnierverlauf, wo er sich dann einfach mal auch mal wieder richtig auszeichnen kann und zeigen kann, wieso ihn der Bundestrainer gerade für so eine Weltmeisterschaft unbedingt wieder zurückhaben wollte.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass er das will. Also das da wäre ich mir nicht sicher,
ob. Meinst du, er will nicht glänzen?
Doch, aber ich glaube nicht, dass das gut geht. Also ich glaube nicht, wenn Manuel Neuer so ein Spiel wie gegen Real Madrid in Madrid. Das hast du vielleicht nur alle 4 Monate im Tank.
Ja, dann lange ist Zeit.
Wie lange ist das Spiel in Madrid her? Wir sind 3 Monate, glaube ich.
Ja.
Also müssen wir noch einen Monat warten,
vielleicht,
bis wir wieder
Vielleicht gibt er uns einen kleinen Vorschuss.
Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das zeichnet ihn ja auch immer aus oder hat ihn ausgezeichnet, dass er lange Zeit nichts zu tun hatte. Und wenn dann der Ball kam, war er da und hat die Pranke ausgefahren. Ja. Und so weiter. Aber du hast recht, heute waren so ein paar Unsicherheiten dabei, wo er auch mit Jonathan Tah in der ersten Halbzeit mal so eine Szene hatte. Ja, ich würde es jetzt nicht an ihm festmachen. Er hat dieses Thema Aura. Ich habe das festgestellt bei der Pressekonferenz in Winston-Salem, dass manche Reporter und auch die Fans und die Mitarbeiter da an dem Universitätscampus natürlich total begeistert waren von Manuel Neuer. Aber so grundsätzlich springt einen ja dessen Aura nicht an. Also das ist jetzt kein Franz Beckenbauer, der ja jeden Raum sofort erfüllt hat. Er ist zwar schon eine Erscheinung, aber allein mit Aura kann man eben keine Bälle halten. Also dieser Aura-Effekt, von dem alle gesprochen haben bisher, ist nicht eingetreten. Und wir haben heute darüber gesprochen, wann war das letzte WM-Spiel, bei dem Deutschland kein Tor kassiert hat?
Das war das WM-Finale.
2014.
So richtig. Ist das. Ganz schön lange her.
Ja. Und da spielt natürlich auch Manuel Neuer eine Rolle. Also wenn ein Torwart alleine ein Spiel gewinnen könnte, dann hätte ja mindestens eines dieser Spiele seit 2014 mal zu Null ausgehen können.
Ja. Wird dir unser Zauberduo heute gefallen? Müssen wir uns weiter Sorgen machen?
Welches Zauberduo?
Vusiala.
Kenne ich nicht. Das ist mir gänzlich unbekannt.
Das sind diese zwei Offensivspieler, die normalerweise immer so gut harmoniert haben und bislang auch noch nicht so richtig zueinander gefunden
haben. Ja, leider auch schon 2 Jahre her, dass die richtig gut harmoniert haben, muss man so sagen. Bei Jamal Musiala.
Das hat Gründe.
Ja, bei Jamal Musiala ist es die Verletzung. Da kriegen wir aber schon seit Januar und Februar beim FC Bayern und beim DFB gesagt, jetzt ist er dann da, jetzt ist es soweit. Wir haben ja darüber berichtet, dass Jamal Musiala selbst damit fein gewesen wäre, wenn er diesmal eine Pause bekommen hätte. Die hat ihm der Bundestrainer nicht gegönnt. Ich fand, bei ihm war heute viel Licht und Schatten. Also er war bemüht, aber er war dann auch jemand derjenigen, die Probleme hatten, wenn es dann körperlich robuster wurde.
Viel auf die Socken bekommen.
Hat viel auf die Socken bekommen. Da war immer Material dabei, wenn die Ecuadorianer auf ihn dazugelaufen sind. Und Florian Wirtz, der läuft so ein bisschen neben den Schuhen zurzeit. Also eigentlich schon die ganze Weltmeisterschaft kommt der eigentlich in der öffentlichen Bewertung deutlich besser weg, als er vielleicht verdient hätte.
Spannend.
Also auch bei uns. Also wir haben ja in den letzten beiden Spielen auch Florian Wirtz nicht großartig kritisiert. Aber das heutige Spiel war eine Fortsetzung dessen, was man vorher gesehen hat. Es war kein Wirtz-Zauber dabei. Es war kein Wunderwirtz.
Ja, noch bei beiden, glaube ich, aktuell noch sehr, sehr viel Arbeit. Immerhin, das tun sie. Ich glaube, das kann man ihnen tatsächlich nicht vorwerfen. Sie sind schon fleißig, machen viele Wege. Aber ja, die genialen Momente, die man ja eigentlich von ihnen erwartet, die fehlen noch. Eine positive Sache war auf jeden Fall bei dem Spiel, dass einige Spieler ihre ersten WM-Minuten sammeln durften. Vor dem Spiel waren es ja ganze 8 Spieler, die noch nicht zum Einsatz kamen bei diesem Turnier. Es sind ein paar weniger geworden. Die Torhüter logischerweise hinter Manuel Neuer, die werden sich auch noch weiterhin gedulden müssen. Dann hast du den Nachrücker, Asan Ouedraogo, und du hast eigentlich noch den, wieso die deutsche Mannschaft, ein bisschen überspitzt formuliert, überhaupt hier teilnehmen darf bei diesem Turnier. Nick Woltemade. Wir haben letzte Folge schon kurz über ihn gesprochen.
Jetzt wird gekickt.
Wieso darf der nicht?
Warum der nicht kicken darf? Tja, der ging heute mit einer umgedrehten Militärkappe, Camouflage,
oh ja, Tarnfleck, hab ich auch gesehen.
Ging der heute durch die Mixzone und zum Bus. Von dem her, von der Einstellung her, glaube ich, wäre er bereit gewesen, in den Krieg zu ziehen. Aber der Bundestrainer ließ ihn nicht. Das führe ich jetzt mal darauf hin zurück, dass Deutschland nur mit einer echten Sturmspitze spielt. Und die heißt Kai Havertz. In die ist der Bundestrainer, auf die liegt der Wert und von der ist er überzeugt.
Verliebt, wolltest du sagen?
Ja, gut. Ja, verliebt. Sagen wir in Anführungszeichen verliebt, natürlich. Ja.
Ich bin auch in dem Spielertyp Kai Havertz verliebt.
Ja, gut. Dann seid ihr ja zu zweit, der Bundestrainer und du. Nein, also Kai Havertz über jeden Zweifel haben. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ist auch, glaube ich, so der Starter Nummer eins. Außerhalb jeder Diskussion.
Aktuell der stärkste Offensivspieler, genau. Ne?
So, wenn es jetzt bei Kai Havertz nicht läuft oder wenn er eine Pause braucht oder wenn man ein Spiel drehen will, wen wechselt man dann ein zurzeit? Wer wird dann auch immer von den Fans gefordert, so auch heute?
Abi
Undav. So, und wann soll jetzt da wo Nick Woltemade spielen?
Also es ist einfach sein großes Pech, dass die anderen einfach aktuell eine deutlich bessere Form haben.
Ja, auf dem niedrigen Niveau haben sie eine bessere Form.
Bei Dennis Undav sprichst du von niedrigem Niveau?
Nein. Also ich glaube, dass Nick Woltemade einfach das Opfer der Umstände ist. Es gibt nur eine Sturmspitze und Kai Havertz ist die Eins und Dennis Undav ist so gut drauf, dass er eigentlich die Eins sein könnte, aber nur die 1B ist, sage ich jetzt mal. Und da bleibt für Nick Woltemade einfach kein Platz. Das ist so und das mag vielleicht viele überraschen und wer hätte das vor einem Jahr gedacht, aber so ist es. Ich habe zumindest auch noch nicht gehört, dass er irgendwie schlecht trainieren würde oder sowas. Er hat es heute auch in der Mixzone nicht einen missmutigen Eindruck gemacht oder hat mit den Augen gerollt oder so, sondern der kennt seine Rolle. Ganz Deutschland ist ihm dafür dankbar, was er in der Qualifikation geleistet hat, aber die Weltmeisterschaft ist nicht seine Zeit.
Immerhin, oder siehst du es anders? Nee, ich sehe es genauso. Immerhin hat er nach Abpfiff und nach Verlassen des Stadions in den richtigen Bus gefunden. Leon Goretzka ist beispielsweise in den Mannschaftsbus der Ecuadorianer reingelaufen. Einfach ein Gewinnertyp, der will einfach immer nur zu den Siegern offenbar dazugehören. War sehr witzig. Ich bin auch gerade rausgegangen, habe dann gesehen, Leon Goretzka geht da vorne mit seiner Essensbox in der Hand und ist dann in den ersten Bus gegangen und dann dachte ich mir so, wieso sind da die Ecuador-Flagge drauf? Und dann keine 5 Sekunden später ist er wieder raus und ist dann in den deutschen Mannschaftsbus. Sehr, sehr witzig.
Hat er keine UNO-Karten gefunden, hat er dann offenbar gemerkt, hoppla, das kann ja gar nicht der deutsche Bus sein.
Offenbar. Aber dann hat er ihn noch gefunden. Was kann die deutsche Mannschaft, was können die deutschen Fans Positives aus diesem Spiel, aus diesem Besuch im Big Apple mitnehmen?
Also die beste Nachricht des Tages stand schon vor dem Spiel fest, nämlich dass Deutschland die K.O.-Phase erreicht hat. Die 90 Minuten danach, die haben mir jetzt nicht so viel Hoffnung gegeben. Und Jonathan Tah hat sich noch geäußert, in der Mixzone hat gesprochen. Aber also da war auch keiner der anderen Spieler, diese Wirtzens und Musialas und Raums und Havertze dieser Welt, die waren heute nicht willens und nicht in der Lage, sich da zu äußern. Und das zeigt für mich, wie tief da die Enttäuschung ist.
Wir haben auch lange gewartet auf den zweiten Gesprächspartner.
Das ist richtig. Die FIFA-Frau hatte unseren zweiten Gesprächspartner angekündigt. Und sie hat ja immer davon gesprochen, es geht jetzt gleich ganz schnell, seid bitte vorbereitet. Und wir waren darauf vorbereitet. Und irgendwann kam sie dann und hat gesagt, also Wasserstandsmeldung, da kommt jetzt erstmal gar keiner. Da war offenbar beim DFB, waren sie auf der Suche nach auskunftsfreudigen und analysefreudigen Spielern und dann wurde es eben Manuel Neuer.
Ja. Fest steht, die deutsche Nationalmannschaft muss gehörig was drauflegen. Sie sind jetzt auch tatsächlich, während wir hier noch in der Hauptstadt abhängen.
Hauptstadt?
In Winston-Salem, halt. Da keine Hauptstadt. Das ist Washington natürlich. In der Hauptstadt der Ecuadorianer außerhalb Ecuadors, weil wir ja gelernt haben, richtig. Hier wohnen.
Gut die Kurve gekriegt.
So, das wollte ich natürlich sagen.
Wir sitzen ja hier gerade in der größten
nicht verwechseln, Leute. Genau, nicht verwechseln.
Wir sitzen in der größten ecuadorianischen Gemeinde außerhalb Ecuadors.
Ja. Es ist spät.
Es ist spät. Es ist wirklich spät.
Es ist spät.
23.44 Uhr, ja. Bei euch ist es 5.44 Uhr.
Ja. Die deutsche Mannschaft sollte gelandet sein in Winston-Salem. Dann geht's nämlich am Sonntag nach Boston.
Ja, jetzt ist es mal frei.
Ein paar Stunden davor erfahren sie dann auch, wer der Gegner im 16-Finale sein wird. Und einen Wunschgegner, den kennen wir.
Ja, Schottland, aber Stand jetzt ist es Paraguay, oder?
Mit 44%. Habe ich davor doch mal irgendwas gelesen, wie auch immer. Ja. Ich glaube, wir warten einfach, ohne da jetzt zu spekulieren.
Für uns,
und dann.
Für uns Reporter gilt das Gleiche wie für die Spieler. Wir nehmen jeden Gegner, der kommt.
Ja.
Denn wenn man Weltmeister werden will, muss man jeden schlagen. Aber, und die Zeile habe ich heute auch schon häufiger gelesen und da gebe ich auch recht. Also so wie heute verliert Deutschland sowohl gegen Paraguay, gegen Schottland vielleicht nicht, aber mit der Leistung verlierst du auch gegen Paraguay.
Ja, das war schon tatsächlich heute. Ja, nicht nah an der Blamage, das ist hart, aber es war schon.
Es war einfach ernüchternd. Es war enttäuschend und traurig.
Genau, wie meine Geografiekenntnisse. Und damit würde ich mich von dir, Stefan, verabschieden. Mhm. Schön, dass du noch Zeit gefunden hast zu so später Stunde. Schön, dass ihr uns auch wieder anhört, immer her mit Feedback. Ihr wisst doch Bescheid. Und ich würde sagen, zum Rausgehen der Folge darf Stefan. Oh Gott. Ja, du hast das versprochen. Meinst du, ich vergesse das jetzt? Du darfst noch mal so ein paar Sätze Gesang von dir geben und ich sag tschüss, wir hören uns dann wieder, wenn es klar ist, gegen wen die deutsche Mannschaft spielt. Bis dahin, macht's gut.
Wann habe ich denn bitte versprochen, dass ich singe?
Das hast du in der letzten Folge versprochen.
Da werden jetzt wieder lauter blöde Kommentare kommen, wenn ich jetzt hier zum Singen anfange. Was soll ich denn überhaupt singen? Hier, New York. Weißt du was, wir machen das so. Ich bereite mich anständig drauf vor.
Ich kenne dich gar nicht so, aber.
Ja, das ist, wie nervös ich gleich werde, gell? Normalerweise immer die große Klappe.
Ja.
Und jetzt, ich singe New York, New York, ein paar Sätzlein, aber wenn ich mich anständig vorbereitet habe.
Okay.
Und nicht so, jetzt, wir sind ja durchgenudelt, kommen hier aus dem Stadion, sind mit dem Shuttlebus gefahren und so weiter. Also Frank Sinatra hatte unter solchen Umständen nicht gesungen.
Ja.
Meine Kehle ist ganz trocken.
Okay, du hast einen Punkt.
Wann nehmen wir eigentlich wieder auf?
Wir entlassen dich. Wir nehmen auf, ich würde sagen, eigentlich, wenn der Gegner feststeht. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sprich, ihr hört am Sonntag im Laufe des Tages von uns. Dann, das heißt, ihr habt noch die optimale Spielvorbereitung auf dann den 16. Gegner. Und wir halten fest, da muss alles besser werden.
Da muss alles besser werden. Damit es dann wirklich klappt. Einen guten Start in den Tag können wir ja sagen. Also wir sagen jetzt gute Nacht, gehen ins Bett und euch wünschen wir beim Aufstehen viel Erfolg und dann ein tolles Wochenende und seid nicht allzu sehr traurig. Wir haben jetzt viel schimpfen müssen und den mahnenden Zeigefinger heben müssen.
Aber das ist alles gut.
Gruppensieg.
Josua Kimmich darf ein K.O.-Spiel spielen nächste Woche.
Genau, richtig.
Gut, macht's gut. Schönes Wochenende.
Bis dann. Ciao.